Wir haben in Deutschland ja mittlerweile 3.900 baurelevante Normen, an die wir uns zu halten haben. Das kann kein Mensch, keiner unserer Projektleiter kann das alles im Kopf haben. Leider sind in den letzten 5 Jahren auch noch 180, 190 neue Normen dazugekommen. Das heißt also, die Entbürokratisierung, wie man so schön immer aus der Politik hört, die geht eigentlich ins Gegenteil.
Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Zukunftsorte mit mir, Lilly Stegner. Heute geht es um ein Thema, das klingt auf den ersten Blick vielleicht etwas trocken. Wir wollen uns nämlich ein bisschen mit dem Thema Baurecht befassen. Genauer gesagt wollen wir uns anschauen, wie sehr rechtliche und gesetzliche Vorgaben zum Thema Nachhaltigkeit tatsächlich ihren Weg in die Praxis finden. Und das ist, wenn man sich's genau überlegt, überhaupt nicht so trocken. Denn das Gefühl kennt ihr bestimmt alle aus anderen Lebensbereichen. Es gibt eine Regel, eine Vorschrift, die klingt erstmal ganz gut. Im echten Leben merkt man dann aber irgendwie wenig davon. Und alles, was an guten Absichten in dieser Vorgabe ist, das verpufft. Deshalb habe ich mir die Frage gestellt, ist das denn beim Bauen auch so? Klar, es gibt wahnsinnig viele Vorgaben, wenn ein Haus neu gebaut wird. Wo darf es stehen? Wie hoch darf es sein? Wie groß muss der Abstand zum Nachbar sein? Und dann geht es auch ganz viel um solche Themen wie etwa Brandschutz oder Barrierefreiheit. Ist da realistisch betrachtet überhaupt noch Platz für die Nachhaltigkeit? Oder geht das irgendwann unter im Wust dieser ganzen Regelung? Gefragt habe ich das zuerst mal Matthias Jakob. Er ist der Deutschlandchef von Implenia. Das ist ein Bauunternehmen und vielleicht kennt ihr auch deren Logo. Ganz oft sieht man an Baustellen, nämlich außen am Gerüst, so eine Margerite, eine kleine gelb-weiße Blume, auf das Banner drauf gedruckt. Wo das hängt, ist Implenia drin. Die bauen nämlich alles Mögliche und müssen sich deshalb auch mit ziemlich vielen Vorgaben auseinandersetzen. Egal, ob die vom Gesetz herkommen oder aus der Liste der Baunorm. Hallo Herr Jakob, danke schon mal, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich.
Sie sind ja von Haus aus Bauingenieur und vor allem Deutschlandchef bei Implenia. Was machen Sie eigentlich so den ganzen Tag, mal blöd gefragt? Und Hand aufs Herz, wie oft stehen Sie selber noch auf der Baustelle?
Ja, das ist ja schon mal eine tolle Frage zu Beginn. Dankeschön dafür. Also ich bin mit Leib und Seele Bauingenieur. Ich habe allerdings mich auch mal baubetriebswirtschaftlich weitergebildet, indem ich da seinerzeit mal promoviert habe. Also ich bin so ein bisschen so ein Zwitter zwischen Bauingenieur und Bauwirtschaftler, aber mein Herz hängt schon an der Baustelle. Jetzt zu Ihrer Frage. Ja, ich versuche natürlich häufig noch auf Baustellen zu sein, aber in erster Linie ist man ja in Leitungsfunktionen, dass man organisiert, dass man Kundengespräche hat, dass man repräsentiert und auf Veranstaltungen ist oder so einen schönen Podcast hier begleiten darf. Aber mein Herz hängt schon noch an der Baustelle.
Sehr gut. Können Sie unseren Hörern vielleicht auch kurz erklären, was Implenia denn genau macht? Also es ist ein Bauunternehmen, aber was bedeutet das in der Praxis? Von wo bis wo arbeiten Sie?
Ja, wir nennen uns ein multinationaler Bau- und Immobiliendienstleister. Was bedeutet das? Wir decken eigentlich die ganze Wertschöpfungskette des Bauens ab, auch mit vor- und nachgelagerten Stufen, also von der Planung bis hinten auch zur Bewirtschaftung, wenn wir an die Immobilien denken. Beim Bauen direkt decken wir schon die ganze Palette ab. Also es fängt in der Tiefe an, vom Spezialtiefbau, geht über den normalen Hochbau, dann aber auch Brückenbau, Tunnelbau ganz, ganz stark und mehr oder weniger alles, was mit Bauen zu tun hat.
Also das komplette Paket quasi.
Das komplette Paket, genau. Und das in sogenannten 6 Home Markets. Wir sind ja ein Schweizer Mutterkonzern und haben in Deutschland aber die zweitgrößte Dépendance und daneben sind wir dann noch in Norwegen, Schweden, in Frankreich und Österreich. Aber Deutschland ist schon ein ganz, ganz wichtiger Schwerpunkt.
Das heißt, wie Sie sagen, nicht nur unterschiedliche Geschäftsbereiche, sondern auch unterschiedliche Länder. Und Sie als Chef in Deutschland müssen sich ja wahrscheinlich auch ganz viel mit den rechtlichen Grundlagen fürs Bauen auseinandersetzen.
Ja, das gehört leider auch zum täglichen Spiel dazu. Es sind ja nicht nur die rechtlichen Grundlagen, sondern auch vor allen Dingen die Baunormen, Wir haben in Deutschland ja mittlerweile 3.900 baurelevante Normen, an die wir uns zu halten haben. Das kann kein Mensch, keiner unserer Projektleiter kann das alles im Kopf haben. Leider sind in den letzten 5 Jahren auch noch 180, 190 neue Normen dazugekommen. Das heißt also, die Entbürokratisierung, wie man so schön immer aus der Politik hört, die geht eigentlich ins Gegenteil. Wir machen immer mehr und wollen es immer noch genauer machen. Und das ist schon neben dem rechtlichen, auch dem Normenthema, ist es ein wirklich großer Aufwand heutzutage.
Ja, das glaube ich, das ist viel zu überblicken. Wie viel davon geht dann, sage ich mal, auf das Konto von Nachhaltigkeit? Also wie viele dieser ganzen Regelungen und Vorgaben beschäftigen sich mit diesem Thema?
Das ist eine sehr gute Frage, die kann ich aber so gar nicht beantworten, weil die Nachhaltigkeit mit ihren 3 Standbeinen Ökologie, Ökonomie und soziokulturell taucht natürlich in vielen Themen auf. Was man aber sagen kann, dass das Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung dazu gewonnen hat. Dazu gehört natürlich entsprechende Gesetzeslage, dann so Themen wie ESG, Taxonomie und was wir alles so aus Europa, aber auch in Deutschland dann an Klimaschutzgesetzen dazu bekommen. Die Bedeutung hat deutlich zugenommen.
Das heißt, das ist ein großer Bereich. An dieser Stelle muss ich mich mal eben kurz selbst unterbrechen. Ich wollte nämlich noch kurz etwas erklären, was Herr Jakob da eben angesprochen hat. Denn gerade beim Klimaschutz geht es natürlich nicht nur um Gesetze für Nordrhein-Westfalen oder für Deutschland. Auch die EU mischt da mit, denn natürlich hat auch die Klimaziele. Die Ziele, die sich die EU für 2020 gesteckt hat, die hat sie sogar erreicht. Bis 2050 soll die EU dann klimaneutral werden. Vielen Klimaschützern gehen diese Ziele aber nicht weit genug oder es wird ihrer Meinung nach zu viel Zeit dafür eingeräumt. Und dann gibt es noch diese ESG-Taxonomie, die Herr Jakob gerade erwähnt hat. Das meint Environmental, Social and Governance, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Nach diesen Werten müssen sich Unternehmen ausrichten, um in der EU als nachhaltig zu gelten. Ihr seht einiges an Begrifflichkeiten und Vorgaben. Gar nicht so leicht, das am Ende tatsächlich alles auf die Baustelle zu bringen, schätze ich. Ist das denn aber auch schon, weil Sie ja quasi den ganzen Prozess von den Vorgaben bis zur Baustelle betreuen, ist das denn auch auf der Baustelle schon angekommen oder ist das was, wo man irgendwie noch einen Umgang finden muss?
Teils, teils. Also zum einen gibt es natürlich viele Firmen und dazu gehören wir auch dazu. Das kann ich so mit ein bisschen Stolz und auch Selbstbewusstsein sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit bei uns eine Rolle spielt. Wir haben seit 15 Jahren Nachhaltigkeitskriterien. Wir haben Nachhaltigkeit auch als einen unserer 5 Werte im Unternehmen ganz klar definiert. Das hat ja auch was mit Mindset zu tun. Wir können nicht alle darüber sprechen, dass wir zu Hause Müll trennen. Aber beim Bauen darf das dann nicht mehr der Fall sein oder es ist zu kompliziert oder zu teuer. Diese Nachhaltigkeitskriterien, die münden dann auch in einer Nachhaltigkeitsstrategie, die natürlich auf einer gewissen Flughöhe ist für so einen Konzern, wie wir es sind. Aber wir versuchen das mundgerecht dann auf die Mitarbeitenden und auch somit auf die Baustellen runterzubrechen. Weil am Ende machen wir uns doch nichts vor. Der Bauleiter muss das verstehen und sagen, was ist für mich denn konkret von diesen großen Zielen, die wir in der EU, die wir auf der Welt haben, Pariser Abkommen und das sind alles Begriffe, die so in der Gegend rumschwirren, aber am letzten Endes muss es jeder ja für sich verdauen können und auch mundgerecht bearbeiten können und das versuchen wir dann durch einzelne Ziele auf die Baustellen herunterzubrechen.
Dass man sich quasi immer anschaut, was bedeutet das denn konkret in der Umsetzung?
Ja, es fragt sich ja auch jeder immer, was habe ich persönlich davon? Ne? Jeder Einzelne kann natürlich die Welt nicht retten. Wir sind alle dazu, glaube ich, verpflichtet, dass wir unseren Kindern und Enkeln da eine enkeltaugliche Welt hinterlassen, so wie man immer so schön sagt. Aber ja, die Baustelle steht auch unter gewissem Druck, Termindruck, Qualitätsdruck und Budgetdruck. Das ist immer so dieses magische Dreieck, um das es sich alles dreht. Und dann wird oft das gesagt, naja gut, jetzt kann ich mich nicht auch noch um die Nachhaltigkeit kümmern. Da muss uns schon was Gutes einfallen, gemeinsam mit dem Auftraggeber, gemeinsam mit Partnern, mit Planern, mit Lieferanten, damit tatsächlich dann am Ende auch keine Mogelpackung entsteht, sondern damit was Vernünftiges bei rauskommt.
Sie haben es gerade gesagt, die Anforderungen sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja auch massiv gestiegen. Wo ist denn da der Unterschied? Wie war es denn anders vor 10, vielleicht 20 Jahren?
Ja, da hat das ganze Thema Müllentsorgung zum Beispiel noch nicht diese Rolle gespielt. Da hat man vielleicht jeder schon mal gesehen, einen schönen Müllcontainer oder auch mehrere Müllcontainer auf einer Baustelle gesehen und da hat man alles hineingeschmissen. Holzabfälle, Metallabfälle, Gipskartonabfälle, Plastik und alles Mögliche. Da sind wir ja heute deutliche Schritte weiter, zum Glück. Und was war der Hebel dazu, dass man diesen Mischabfall besonders teuer entsorgen musste? Ich meine, harte Währung ist immer das beste Mittel, dass es dann wehtut. Und so ist halt heute überwiegend doch auf den Baustellen Standard, dass Müll getrennt wird. Die Bauindustrie und die Bau- und Immobilienwirtschaft ist für das größte Abfallaufkommen auf der Welt oder auf der Erde zuständig und da kann man natürlich eine Menge machen. Das ist zum Beispiel ein so ein ganz konkreter Zustand, der hat sich immens verbessert.
Das heißt, da passiert auf jeden Fall was, aber es dauert wahrscheinlich auch seine Zeit, bis es dann wirklich auch überall in die Umsetzung kommt.
Ja, überlegen Sie mal, wir haben zigtausende von Bauunternehmen von ganz klein bis groß in Deutschland und bevor das sich überall durchsetzt, ist es natürlich ein Change-Prozess und das muss auch ein gewisses Umdenken in den Köpfen stattfinden, ja, von der Geschäftsleitung über das mittlere Management bis hin zum Polier. Das sind ja unsere Meister auf den Baustellen und die sind für Sauberkeit und Ordnung und geregelte Abläufe auch zuständig und da spielt das Ganze eine Rolle. Komischerweise sind es allerdings jetzt dann diese Effekte, wenn eine gut geordnete Baustelle, die auch Ver- und Entsorgungslogistik, so nennt man das, betreiben, die sind oftmals dann auch wirtschaftlich interessanter und laufen besser und das Thema Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz wird auch viel, viel besser dort umzusetzen sein, als wenn überall Müll rumliegt.
Gehen also diese drei Aspekte von Nachhaltigkeit, die Sie gerade eben schon genannt haben, Hand in Hand?
Ja, es darf kein Widerspruch sein. Also Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit oder Ökologie und Ökonomie darf nicht im Widerspruch sein, sondern es muss Hand in Hand gehen und im optimalen Fall dann auch sogar in allen Bereichen eine Verbesserung erfolgen.
Absolut. Gibt es denn Vorgaben oder neue Regelungen, die Sie sich wünschen würden? Oder würden Sie sagen, wir müssen vielleicht wirklich mal an diesem Bürokratiemonster ein bisschen abbauen und das Ganze flexibler gestalten? Was glauben Sie, ist da zielführender?
Ja, da wünscht man sich natürlich schon, dass zum einen ein bisschen mit Augenmaß neue Gesetze erstellt werden. Jetzt haben wir so Monster wie Gesetz, was eben hier Kinderarbeit und faire Bedingungen regeln soll. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass ein bisschen mehr die Unschuldsvermutung auch gelten würde, die eigentlich in anderen Bereichen gilt und nicht, dass immer jeder sofort in Sippenhaft genommen wird. Da gibt es schon Gesetze, die, ich glaube, übers Ziel hinausgehen. Dann ist das Thema, dass das Abfallgesetz und das Produktgesetz nicht in Übereinstimmung sind. Man könnte also zum Beispiel viel mehr Dinge ausbauen und wiederverwenden. Wenn Sie aber auf einer Baustelle, wir bleiben jetzt mal beim Hochbau, ein Aluminiumfenster ausbauen, in dem Moment, wo Sie das gebraucht ausbauen, landet dieses Fenster im Abfallgesetz. Und daraus dieses Fenster wieder zu einem Produkt zu machen, dass es wieder im Produktgesetz landet, ist im Augenblick sehr, sehr schwierig, wenn nicht sogar ausgeschlossen. Das heißt, wir reden von zirkulärem Bauen und von Wiederverwendung und diesem und jenem, machen es uns aber durch die Gesetzeslage eigentlich unmöglich. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, was man absolut beseitigen müsste, sodass dieses Recycling und dieses Wiederverwenden von Produkten, die man ausbaut und von Materialien, dass das dann auch so ermöglicht wird, dass man es wieder einbauen kann.
Also, dass man quasi die Ressourcen direkt schonen kann, indem man, naja, nicht immer nur verbraucht, sondern vielleicht auch mal wiederverwertet.
Absolut.
Jetzt spielen ja nicht nur rechtliche Vorgaben eine Rolle, sondern gerade Sie als Bauunternehmer müssen sich ja auch immer mit den Kunden auseinandersetzen, mit den Lieferanten, mit zahlreichen Firmen. Also auf so einer Baustelle, da ist ja nie nur eine Firma zugegen. Ist denn da das Thema Nachhaltigkeit auch was häufig auftaucht?
da würde ich mir auch noch mehr wünschen, das muss man ganz ehrlich sagen. Da kann auch nicht einer alleine die Welt retten, ein Bauunternehmen oder ein Planungsbüro oder ein Auftraggeber, sondern es ist ja schon das komplexe Zusammenspiel von allen Beteiligten. Und da muss man vielleicht auch unterscheiden zwischen dem öffentlichen Auftraggeber, also Kommune, Bund, Land und dem privaten Auftraggeber. Da gibt es ganz unterschiedliche Interessen. Wir würden uns teilweise wünschen als Bauunternehmen, dass Nachhaltigkeitskriterien mehr in Ausschreibungen eine Rolle spielen. Oftmals beim öffentlichen Auftraggeber, so ehrlich müssen wir sein, ist nur der Preis entscheidend. Hm. Und qualitative Kriterien wie CO2-Minimierung oder wie andere Dinge spielen da oftmals bei der Vergabe von Projekten keine Rolle. Das würde ich mir anders wünschen und das machen wir auch über den Hauptverband der deutschen Bauindustrie, dessen Vizepräsident ich sein darf im Ehrenamt. Das ja, forcieren wir auch und versuchen es publik zu machen mit verschiedenen Dingen, können wir gleich vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Und bei privaten Auftraggebern ist das Thema vermehrt im Hochbau schon angekommen. Da geht es natürlich um die verschiedenen Zertifikate und Labels, die man erreichen will, damit das Gebäude, das Bauwerk, was erstellt ist, dann auch unter Nachhaltigkeitskriterien ein besseres Image hat und vielleicht auch ein besseres Label bekommt, möglicherweise auch zukünftig bessere Finanzierungskonditionen. Mhm.
Also auch da wieder die wirtschaftlichen Interessen können auch tatsächlich zugute der Nachhaltigkeit kommen.
Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt so, die, sagen wir mal, die Kundenseite. Wenn Sie jetzt bei den Planungsbüros weitermachen, die haben natürlich einen ganz, ganz großen Einfluss darauf, indem man nämlich nachhaltige Produkte, nachhaltige Bauweisen dann auch schon in der frühen Planungsphase eben unterbringt. Da können wir manchmal dann am Ende nicht mehr so viel retten, wenn das vielleicht nicht optimal nachhaltig geplant ist. Wir versuchen natürlich, möglichst viel Einfluss auch in die Planung zu nehmen. Das hängt aber auch ein bisschen von den Geschäftsmodellen ab. Und weiter geht's dann auch über Lieferanten und Nachunternehmer. Und da kann ich schon merken, dass da ein großes Interesse bei vielen ist, dass sie auch über nachhaltige Produkte und Dienstleistungen nachdenken, weil sie sich damit unter Umständen auch einen Wettbewerbsvorteil erhoffen.
Ich verstehe. Und Sie haben es ja gerade schon gesagt, wenn das nicht von Anfang an mitgedacht ist, ist es manchmal schwierig, das nachträglich wieder reinzubringen. Wenn man sich jetzt aber auch überlegt, wie viele Gewerke unterschiedlicher Art auf so einer Baustelle sind, ne? Also da geht es um die Materialien, da geht es um die Planung, um die Müllentsorgung, die Sie vorhin angesprochen haben. Wie behält man denn da den Überblick? Also dass da nichts irgendwie durchrutscht, wo man sich hinterher vielleicht denkt, ah, da hätten wir mal noch.
Ja, das ist sehr komplex. Sie haben es gerade schon richtigerweise angesprochen. Ich sag mal, bei so einem schlüsselfertigen Gebäude, ein großes Bürogebäude, können wir gleich auch nochmal über den EUREF Campus in Düsseldorf sehr gerne sprechen. Da sind schon über 100 Gewerke und auch Firmen sind dort tätig mit unterschiedlichsten planerischen und auch baulichen Anforderungen. Und den Überblick zu behalten, ist schon nicht so ganz einfach. Das geht am besten natürlich mit digitalen Methoden, Building Information Modeling, also das digitale Datenmodell, was nicht nur die drei Dimensionen des Würfels, Länge, Höhe, Breite abdeckt, sondern auch Qualitäten, Preis und Termine. Und das kann man wunderbar ergänzen, auch durch eine sechste Dimension, die nämlich den CO2-Footprint und die Ökobilanz zum Beispiel abbildet. Das sind Trends, die sind aber jetzt erst im Kommen und die sind auch noch nicht überall verbreitet. Das muss man schon leider sagen. Aber damit kann man es sich dann leichter machen, dass man auch in frühen Planungsphasen den sogenannten CO2-Footprint und die Ökobilanz im Auge behält und unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten die beste Variante auch auswählt.
Und Sie haben gerade schon ein Projekt angesprochen, was unsere Hörer natürlich auch schon öfter gehört haben. Der EUREF Campus in Düsseldorf, hinterm Flughafen, der jetzt gebaut wird. Da sind Sie ja auch maßgeblich beteiligt, will ich sagen. Was ist denn das Besondere an diesem Bauprojekt? Also da ist ja bei EUREF ist das Thema Nachhaltigkeit ja quasi schon von vornherein implementiert.
Ja, EUREF und Nachhaltigkeit, kann man sagen, ist so mehr oder weniger die DNA, die da drin steckt. Und ich habe natürlich auch eure Podcasts schon verfolgt, mit sehr viel Interesse und Spannung immer, was da auch über den Campus berichtet wird. Ich möchte mal Reinhard Müller, den CEO, zitieren, der immer sagt, wir haben hier keine Raketenwissenschaft zum Thema Nachhaltigkeit erfunden, sondern das sind alles Dinge, die es schon gibt. Wir haben sie nur sinnvoll miteinander kombiniert. Also das Energiekonzept, vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die das damals nicht mitbekommen haben, besteht ja aus der Gewinnung von Wärme und Kälte aus dem Baggersee, der daneben ist, direkt neben dem Gebäude. Mhm. Da holt man in zwei verschiedenen Tiefen Wasser heraus und kann damit einen Wärme- und Kälteausgleich im Gebäude schaffen. Das ist so die Grundversorgung. Dann haben wir Fernwärme und Photovoltaik. Und das in Summe ist halt ein sehr, sehr attraktives Konzept, was die Bewirtschaftung angeht, sodass man dort schon die Ziele der Bundesregierung, die, glaube ich, 2045 erst erreicht werden sollen, hiermit im Betrieb schon einhält. Und das ist wirklich ein Vorzeigepilotprojekt, wovon sich, glaube ich, viele andere eine Scheibe abschneiden könnten.
Ist das dann auch für Sie als Bauunternehmen was Besonderes, wenn man hier mal so, Sie haben gerade gesagt, all diese Techniken, die es ja schon gibt, aber endlich auch mal alle zusammen in die Umsetzung bringen kann?
Ja, es sind ganz andere Bauweisen. Wir haben riesen Wasserrohre, die also mit diesem See des Wassers über Wärmetauscher, das kann man sich so ungefähr vorstellen mit den Wärmetauschern wie zu Hause im Einfamilienhaus, nur halt in ganz anderen Dimensionen. Wir haben Kilometer, hunderte, tausende Kilometer von Leitungen in dem Gebäude verlegt, damit eben dieser Wärmeausgleich und Kälteausgleich passieren kann. Das sind sicherlich dann für uns auch neue Dinge. Also Leitungen haben wir schon immer verlegt, aber in den Dimensionen und in dieser Komplexität ist es sicherlich was Neues. Dann die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, die ja da eine ganz große Rolle spielen, Stadtwerke Düsseldorf, die eben für diese Dinge maßgeblich auch verantwortlich sind. Das ist ein gewisser Koordinierungsaufwand. Ansonsten ist es halt die Größe des Projekts, was auch für uns schon eine Besonderheit ist. Das gibt es nicht so alle Tage, dass man so ein großes und komplexes Gebäude mit so einer modernen Technik dann auch erstellen darf.
Absolut, wir sind alle ganz gespannt, wenn es denn fertig ist und endlich in vollem Glanz erstrahlt.
Ja, es finden ja gerade im ersten sogenannten ersten Bauabschnitt die ersten Mietereinzüge, die möblieren gerade und machen dann ihre eigenen Leistungen, die sie noch dort vollbringen, wie IT-Verkabelung und sowas, was so typischerweise ein Mieter dann macht. Und ja, bis Ende des Jahres wird da im ersten Bauabschnitt schon ja ein ganz anderes Gesicht bekommen und wir freuen uns natürlich dann auch, dass es nächstes Jahr im zweiten Bauabschnitt weitergeht. Wir selber haben auch eine kleine Mietfläche im zweiten Bauabschnitt, weil wir halt diesem Campus-Gedanken eben auch folgen wollen, dass man sich gegenseitig befruchtet zum Thema Mobilitäts- und Energiewende. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die dort stattfinden wird. Und da freuen wir uns schon drauf.
Auch ein ganz anderes Zusammenarbeiten. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt, Sie haben es vorhin schon gesagt, Nachhaltigkeit hat nicht nur ökologische und ökonomische Aspekte, sondern ja auch soziale. Wie gehen Sie als Chef denn damit um, so intern, aber natürlich auch in der Kommunikation mit Kunden, mit Lieferanten und naja, bald mit Ihren neuen Nachbarn am EURIF Campus?
Ja, das ist wichtig, dass eben es nicht nur auf CO2-Footprint oder auf wirtschaftliche Dinge sich jetzt eben abbildet, das Thema der Nachhaltigkeit, sondern das Soziokulturelle ist sehr, sehr wichtig. Da versuchen wir natürlich, unsere Mitarbeitenden mitzunehmen. Wir haben das System einer jährlichen Zielvereinbarung. Da hat auch jeder Mitarbeitende ein Ziel zu erfüllen. Und das ist zum Beispiel auch das Ziel der Nachhaltigkeit. Das muss natürlich auch dort wieder mundgerecht heruntergebrochen werden, sodass sich dann Bauleiter X oder Projektleiterin Y sich dann auch mit diesem Ziel identifizieren kann und da auch dann tatsächlich etwas beitragen kann. Das schulen wir auch durch verschiedene Veranstaltungen. Wir haben unsere Deutschlandtagung mit den Führungskräften dieses Jahr ganz dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet. Wir haben dann daraus konkrete To-Dos unserer 12 Nachhaltigkeitsziele entwickelt. Das fängt an, dass wir nun auf Baustellencontainern auch Photovoltaik installieren. Muss man sich auch die Frage stellen, warum sind wir da nicht vor 10 Jahren schon drauf gekommen? So what? Besser jetzt als nie. Und das sind ganz, ganz konkrete, messbare, kleine Beispiele, die wir dann versuchen auch zu implementieren. Klar, im Konzern gibt es einen Nachhaltigkeitsbericht, wir haben Standards, die wir erfüllen. Das ist aber für den normalen Mitarbeitenden oftmals sehr abstrakt und nicht so greifbar. Und deswegen besteht die Kunst darin, das mundgerecht herunterzubrechen und verständlich vor allen Dingen. Und drüber zu sprechen. Storytelling, total wichtig, was ihr ja auch im Podcast macht. Man muss über die Dinge sprechen, damit sie sich verbreiten.
Das tun wir. Und ich finde, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch darüber. Dankeschön.
Ja, ich darf mich bedanken und deine schöne Vorweihnachtszeit und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst einmal wieder auf dem EUREF Campus in Düsseldorf. Ich freue mich sehr.
Für ein Bauunternehmen ist es also gar nicht so einfach, zwischen all diesen Regeln und Normen nachhaltiges Bauen auch in die Realität umzusetzen. Aber auch auf politischer Ebene macht man sich da natürlich Gedanken drum. Zum Beispiel auch am Burgplatz, direkt mit Blick auf das Rheinufer und in der Vorweihnachtszeit auch auf das große Riesenrad. Dort hat Cornelia Zuschke ihr Büro. Sie hat nicht nur einen Posten inne, sondern direkt mehrere. Unter anderem ist sie Dezernentin für Planen, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen in Düsseldorf. Sie ist also quasi so etwas wie die Ministerin des Oberbürgermeisters. Welche Rolle spielt denn da das Thema Nachhaltigkeit? Hallo Frau Zuschke.
Hallo.
Sie sind ja Beigeordnete der Stadt Düsseldorf. Sie sind aber auch Vorsitzende im Planungs- und Verkehrsausschuss des Deutschen Städtetags und leiten auch noch das Dezernat für Plan, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen hier in Düsseldorf. Das sind erstmal ganz schön viele Aufgaben, aber es sind auch bestimmt zum Teil sehr unterschiedliche Aufgaben. Was verbindet die denn aber alle?
Ja, Sie nennen gerade die ganzen unterschiedlichen Aufgaben und sie klingen auf den ersten Blick unterschiedlich, aber wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann merkt man eigentlich ganz schnell, wie eng die alle zusammengehören. Stadtplanung, das ist so die Königsdisziplin. Unter der Stadtplanung sind sie alle irgendwie, ob das jetzt das Thema Wohnungswesen ist, ob das das Thema Bauen ist, die Liegenschaften gehören dazu. Selbst das Kataster- und Vermessungswesen gehört dazu, die Bauaufsicht im Genehmigungsbereich. Also irgendwie passen die alle ganz gut zusammen. Und natürlich ist es auch so, wenn man Beigeordnete in einer Stadt ist, auch mit der langen Erfahrung über 3 Städte, über 20 Jahre, dann ist der Städtetag natürlich auch so ein Gremium, in dem man über die vielen, vielen Jahre mit den anderen Städten zusammengearbeitet hat und natürlich auch seine Stimme erhebt. Denn wir sind abhängig von Gesetzgebung, wir sind abhängig von Fördermodalitäten. Wir wollen gemeinsam mit Land und Bund ins Gespräch kommen, um auch diese ganzen Kulissen beeinflussen zu können. Ja, und da passt das irgendwie dann auf einmal doch sehr, sehr gut zusammen.
Also vielleicht ein bisschen unterschiedliche Ausprägung, aber das Thema, das Grundthema ist überall gleich.
Genau.
Das beinhaltet auch, dass Sie sich ziemlich viel beschäftigen mit den Regularien, die es rund um Städteplanung und Bauen gibt. Wie präsent ist da drin denn das Thema Nachhaltigkeit?
Die Regularien beschäftigen uns in der Tat. Und die Regularien, es heißt ja immer Entbürokratisierung, sind in den letzten Jahren nicht weniger geworden. Eins ist aber ganz, ganz deutlich, das Thema Klimaschutz, das Thema Nachhaltigkeit hat sehr viel Raum bekommen, wie ich finde, zu Recht. Und es ist auch nichts mehr, was man auf eine Planung irgendwie obendrauf denkt, sondern es ist integrativer Bestandteil aller Planungen. Und es ist mehr oder weniger mittlerweile das kleine Einmaleins einer gelingenden Planung und auch eines gelingenden Bauwerkes. Und von daher sind die Regularien das eine. Auf der anderen Seite ist dieses Thema Nachhaltigkeit aber eben auch Wirtschaftsfaktor und Gelingenfaktor eines Projektes und das geht mittlerweile, glaube ich, auch ganz gut zusammen.
So, dass es quasi nicht erst über einen bestehenden Plan drüber gestülpt wird, sondern von Anfang an quasi mitgedacht wird.
Mittlerweile wird es von Anfang an gedacht. Das ist in der Stadtplanung mit dem Baugesetzbuch und dem Thema des Ausgleiches sowohl im sozialen als auch im ökologischen und ökonomischen so angelegt. Aber es ist natürlich durch die Regularien, die wir jetzt haben, die explizit auf Bodenverbrauch, die explizit auf Regenwassernutzung, auf Klimafaktoren abheben, ist es natürlich nochmal herausgestellt.
Das heißt, es kommt auch immer mehr wahrscheinlich in der Zukunft, weil das ja alles Themen sind, die uns heute schon beschäftigen, in Zukunft aber wahrscheinlich noch viel mehr.
Ja, das ist immer mehr geworden und ich glaube, das ist auch gut so, denn wenn man sich mal die Stadt anschaut und die lebenswerte Stadt anschaut, dann wird ganz deutlich, dass Menschen da gerne leben, wo es irgendwie gesund erscheint, wo es irgendwie intakt erscheint, wo es gut ist. Und wenn man sich die Sommer anschaut, wo es schattig ist im Sommer, wo man keine Angst vor Hochwasser hat. Also dieses Thema, die gelingende Stadt und die nachhaltige Stadt, die sind echt zusammengerutscht und das ist auch gut so.
Was würden Sie denn sagen, wo wir da in Düsseldorf stehen im Moment? Also was funktioniert schon, was bedarf vielleicht noch ein bisschen Verbesserung? Aber wie lebenswert und ja klimafreundlich ist Düsseldorf denn?
Also Düsseldorf ist, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, was das Thema gesunde und lebenswerte Stadt betrifft, für mich zum einen ganz weit vorne und zum anderen hat es auch sehr, sehr gute stadtgenetische, in Anführungsstrichen, Voraussetzungen. Zum einen haben wir diesen über 20 Kilometer langen Fluss mitten durch die Stadt mit zum Teil unversiegelten Flusslandschaften. Also wenn ich hier aus meinem Büro rausschaue, dann schaue ich auf eine Flusslandschaft, die auf der einen Seite Stadt ist und auf der anderen Seite Landschaft. Das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Das
sehen unsere Hörer leider nicht, aber es ist wirklich eine wahnsinnig schöne Aussicht.
Genau, im Podcast sieht man es nicht, aber ich kann es oder ich höre nicht auf, es zu beschreiben, weil es einfach wirklich ein ganz großes Pfund ist. Und auf der anderen Seite sind wir eine sehr dichte Stadt, sehr, sehr dicht im Zentrum und eine Stadt der kurzen Wege. Und das sind natürlich sehr, sehr gute Voraussetzungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung, weil auf der einen Seite die dichte Stadt, die Stadt der kurzen Wege, auf der anderen Seite die durchgrünte und klimabezogene Stadt wie mit dieser Flusslandschaft, das sind sehr, sehr gute Voraussetzungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Und deswegen, wir haben gute Voraussetzungen, wir haben auch gute Quartiere, aber wir haben natürlich auch Bereiche, da müssen wir nachbessern. Das haben die Hochwasserereignisse gezeigt, die Regenereignisse haben es gezeigt. Wir haben bei den großen Stürmen des Jahrhunderts gelernt, dass auch unsere Grünkulisse weiterentwickelt werden muss. Also es gibt an allen Stellen viel zu tun, aber Düsseldorf ist prädestiniert für eine gute Stadt in der Beziehung.
Das heißt schon mal gute Ausgangslage, aber besser geht immer.
Besser geht immer.
Nun gehört es ja auch zu Ihren ganz vielen Aufgaben, zwischen zum Teil sehr unterschiedlichen Positionen auch so ein bisschen zu vermitteln. Wie schwierig oder wie einfach ist das denn, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen? Weil Sie haben schon gesagt, das ist natürlich auch ein Faktor, der die Ökonomie beeinflusst, aber eben nicht nur. Also wie schwierig ist es da, Leute auf denselben Nenner zu bringen, die da vielleicht von ganz unterschiedlichen Standpunkten ran angehen?
Ich nehme wahr, dass das Thema Nachhaltigkeit bei allen angekommen ist. Ich glaube, es gibt niemanden mehr, ob das der Investor ist, ob das die politischen Gremien sind, ob es die Menschen, die in der Stadt leben, die neue Nachbarn bekommen. Es gibt niemanden, der das Thema Nachhaltigkeit in Frage stellt. Das stellen wir fest. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, wenn es dann um die Fläche vor der eigenen Haustür geht, dann wird es auf einmal sehr, sehr interessant und sehr spannend. Und dann merken wir, dass die Interessen doch auch unmittelbar aufeinander treffen. Wenn es aber um unmittelbare Flächenentwicklungen geht, ob das jetzt im Quartier ist, das nachverdichtet wird, ob das in der Nachbarschaft von einem Quartier ist, ob das eine Infrastrukturtrasse ist, dann wird es natürlich ernst und dann treffen die Belange aufeinander und dann gilt es, die natürlich zusammen zu moderieren. Und dann ist es auch natürlich, dass 100% von allem nicht geht. Dann muss abgewogen werden. Wo kann versiegelt werden? Wie weit kann versiegelt werden? Handelt es sich um eine Frischluftschneise? Handelt es sich um eine Retentionsfläche? Wie ist die Beeinträchtigung der Nachbarschaft? Und so weiter und so fort. Und da müssen wir natürlich dann schauen, dass wir das, was wir städtebaulich weiterentwickeln, so in den Stadtgrundriss hineinbekommen, dass es funktioniert, dass es gut bleibt, dass es vielleicht sogar besser wird. Wir haben ja auch die großen Transformationsflächen, die zum Teil zu 100% versiegelt werden und die dann mit einer städtebaulichen Entwicklung auch das Umfeld aufwerten können. Also alles, was wir tun, muss darauf ausgelegt sein, dass es die Stadt nicht belastet, sondern besser macht.
Und genau das ist ja wahrscheinlich auch die Schwierigkeit, diese ganzen Vorgaben und Regularien, die es so gibt und die auch entwickelt werden, immer weiter, die tatsächlich in die Praxis überzuführen. Wo stecken denn da die größten Schwierigkeiten?
Ja, der Teufel steckt im Detail. Wir können uns einfach mal verschiedene Bereiche anschauen. Zum Beispiel das Thema Klimaschutz nachrüsten und Denkmalschutz. Also das Thema Solaranlagen und Denkmalgebäude, das ist ein immerwährender Konflikt, den wir aber gerne lösen wollen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch denkmalgeschützte Gebäude, die uns ja per se zeigen, dass sie Jahrhunderte überleben können und nachhaltig sind, dass die zum Beispiel auch Klimaschutz können. Das ist sehr detailliert und das ist zum Teil sehr kleinteilig. Oder aber es ist auch das Thema wie viel Versiegelung, wenn ein neues Baugebiet kommt, wie viel Dichte, wie viel Geschosse auf der einen Seite und dafür vielleicht wie viel Freiraum. Hm. Unser Hochhausrahmenplan zum Beispiel sagt ganz klar, wer in die Höhe will, muss auf ebener Erde oder auf den verschiedenen Geschossen der Allgemeinheit etwas zurückgeben. Ob das jetzt Freifläche sind, ob das grün ist, ob das Bäume sind, ob das soziale Flächen sind, das sei dahingestellt. Aber jedes Projekt, was in der Stadt mehr möchte als da ist, muss auf der anderen Seite etwas mitbringen, um der Stadt ökologisch, sozial oder klimabezogen wieder etwas zu nützen.
So, dass es sich ein bisschen die Waage hält aus dem.
Ja, dass es sich die Waage hält und das ist eigentlich auch das Grundprinzip der Stadt. Wenn man sich die Stadt mal anschaut, die ist ja nicht erst gestern auf dem Reißbrett entstanden, die ist aber viele Jahrhunderte gewachsen. Und alles das, was der Stadt einen Vorteil mitgebracht hat, konnte immer überleben, ist immer akzeptiert worden, ist zum Teil sogar geliebt worden. Und alles das, was die Stadt überbeansprucht hat, hat immer wieder zu weiteren Konflikten geführt. Und das ist unsere Aufgabe, das auszupegeln und Entwicklung möglich zu machen, sie aber so verträglich zu machen, dass sie mit den Menschen, mit der Stadt und eben auch vor allem mit dem Klima und der Nachhaltigkeit geht.
Was würden Sie sich denn, wenn Sie das jetzt ganz persönlich entscheiden könnten, was würden Sie sich denn da wünschen? Eher mehr klarere, definierte Regeln oder ein bisschen mehr Flexibilität, sodass man im Einzelfall vielleicht auch ein bisschen ab und zugeben kann?
Das ist eine interessante Frage und ich beantworte sie ganz klar mit keinem von beiden oder viel von beiden. Denn beim Bauen merken wir immer wieder, Bauen ist ja sehr stark kontextuell und nachbarschaftlich geprägt. Wir brauchen klare Regeln. Wir brauchen klare Regeln, dass Menschen wissen, sie können sich darauf verlassen. Die einen, die etwas wollen, die anderen, die vielleicht Angst vor Veränderungen haben. Auf der anderen Seite würde ich mir aber wünschen, dass in all dieser Klarheit die Möglichkeit für Innovation und Flexibilität wohnt. Das bedeutet nicht, dass ich die Regeln abschaffe, sondern es bedeutet, dass die Regeln einfach akzeptieren, dass es vielleicht noch nicht erfundene Lösungen gibt. Und dass diese nicht erfundenen Lösungen, wenn die gut sind, dass sie dann akzeptiert werden. Und dass wir dann praktisch in eine gute, verlässliche Regelhaftigkeit mit Innovation und Kreativität hineingehen können. Und dann bin ich mir ganz sicher, dann kommen wir auch gut zurecht.
Also auch da am besten ein bisschen was von beidem. Sie haben es vorhin schon ein bisschen angeschnitten, Düsseldorf hat ganz viele Sachen davon, glaube ich, auch schon. Wie stellen Sie sich denn so die perfekte Stadt der Zukunft vor, in der Menschen gerne leben und in der sie das auch nachhaltig tun können?
Die perfekte Stadt, ja, wie oft wird über die perfekte Stadt gesprochen? Die perfekte Stadt ist die, die nie aufhört, sich zu entwickeln. Die perfekte Stadt ist die, die sich immer wieder Raum schafft für etwas Neues, die sich auch von alten Dingen verabschiedet. Die perfekte Stadt ist aber auch die, die Menschen an sich bindet und diese Menschen dazu bekommt, dass sie nicht nur gerne leben in der Stadt, sondern sich für ihre Stadt auch engagieren. Das heißt, die perfekte Stadt ist eigentlich die, die uns manchmal auch ganz schön viel Mühe macht, aber die einfach lebendig ist und die Raum hat für Veränderungen, die geliebte, stabile Bereiche hat. Also wenn Sie sich Düsseldorf anschauen, dann gibt es Dinge, wenn Sie die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer fragen, was würdet ihr jetzt mit auf den Mond nehmen oder was würdet ihr nie vergessen, dann kommen ganz viele Dinge, die unmittelbar mit dem Quartier etwas zu tun haben und die dann eben was mit der großen Kulisse zu tun haben. Also ich würde zum Beispiel den Rhein überall mit hinnehmen und dieses wunderschöne Rheinufer. Ich finde auch die innerstädtischen Quartiere, wie an der Kö mit ihrem Wasser, mit ihren Bäumen, mit ihren großen alten Häusern sehr schön. Und deswegen ist die ideale Stadt und die perfekte Stadt eigentlich die, die im Quartier funktioniert. Man fühlt sich zu Hause und sicher. Die ist die, die robust genug ist, um Entwicklung zu ermöglichen. Und das ist die Stadt, die eben vielleicht noch eine landschaftliche Vergünstigung hat, die am Meer liegt, die am Fluss liegt, die gut eingebettet liegt und die insgesamt eben auch gut funktioniert. Aber die perfekte Stadt, die zu Ende ist oder die am Ende ist, die gibt es nicht.
Wenn sie das wäre, wäre sie schon nicht mehr perfekt.
Genau, und deswegen macht Stadtentwicklung und Stadtplanung ja auch so viel Spaß, weil wir immer an der guten Stadt, an der gesunden Stadt, an der klimafreundlichen Stadt, an der menschenwürdigen Stadt arbeiten können. Und das ist eigentlich, was die Stadtplanung so toll macht.
Und auch nicht langweilig wird, schätze genau. ich. Sie sind ja von Haus aus eigentlich Architektin. Mhm. Was hat Sie denn bewogen, quasi diesen Twist zu machen und sich auf der anderen Seite mit dem Thema zu befassen?
Ja, ich denke, das sind keine zwei Seiten. Es ist auch nicht die andere Seite. Ich bin immer noch Architektin und ich arbeite auch immer noch als Architektin und wie eine Architektin. Das heißt, ich entwickle, ich entwerfe, ich arbeite an Projekten mit, aber ich habe durch die politische Tätigkeit die Möglichkeit, in großem Maßstab mitgestalten zu dürfen, Menschen ansprechen zu dürfen, Menschen motivieren zu dürfen, mitzuarbeiten an der Stadt. Und insofern ist diese Kombination von Architektin und politisch Verantwortlicher eigentlich eine Idealkombination, um auch zu Ergebnissen zu kommen und tatsächlich das, was man möchte, auch nicht nur aufs Reißbrett, sondern eben auch auf die Straße zu bringen.
Quasi vom Planungstool
bis hin zur Realisierung.
Bis zur Baustelle, genau.
Aber dieser Job bringt es natürlich auch mit sich, dass man immer wieder in Resonanz geht, dass man immer wieder reflektiert wird. Und das finde ich gerade besonders spannend, weil im stillen Kämmerchen etwas zu entwerfen, das ist das eine. Aber draußen auf der Straße das auch auszuhalten, zu verteidigen oder auch dann umzusetzen, vielleicht auch manchmal nicht in der Idealkombination, sondern im Kompromiss, das ist eigentlich das, was lebendig macht und was die ganze Sache so interessant macht.
Auch da wieder, wenn es am Ende wäre, wäre es schon nicht mehr perfekt. Wir sprechen in dieser Staffel von Zukunftsorte ja über das Gebäude der Zukunft, das ist ein bisschen unser Oberthema. Mhm. Was würden Sie denn sagen, wo sehen wir das in Düsseldorf? Oder wo wird es vielleicht gerade gebaut? Oder wo kommen wir da am ehesten ran?
Ja, zunächst erstmal, das Gebäude der Zukunft ist für mich das stets wandelbare Gebäude, was eben nicht gleich abgerissen werden muss, wenn sich etwas verändert. Wir haben ja auch in diesem Podcast über den EuRef Campus gesprochen und beim EuRef Campus finde ich vieles spannend. Ich finde spannend, wie er errichtet wurde, wie er sich mit der Landschaft gemein gemacht hat. Er nutzt das Wasser in der Umgebung. Wir haben das Thema des Baumerhaltes und der Nachverdichtung im Grünbereich beim EuRef Campus mit dem Gebäude zusammengebracht. Das Gebäude selbst ist natürlich nachhaltig DGNB zertifiziert, keine Frage, da braucht man glaube ich gar nicht drüber zu reden. Und was ich beim EuRef Campus auch so spannend finde, dass er darauf ausgerichtet war, einen Treffpunkt und einen Arbeitsort für Menschen ganz unterschiedlicher Bereiche zu bieten. Und das an einem Verkehrsknotenpunkt. Hm. Also dieser EuRef Campus, der spielt mit allen Vorteilen des Umfeldes und er spielt sie aber auch in seine Zukunftsfähigkeit ein. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das müssen Gebäude der Zukunft so auch mitbringen. Ein zweiter Aspekt, den ich sehr maßgeblich finde, ist, dass wir uns neben dem Thema des nachhaltigen Neubaus auch mit dem Thema des Weiterbenutzens der Stadt beschäftigen und dass der Bestand jetzt auch sehr aktuell wird. Und von daher ergeben sich in Düsseldorf jetzt ganz spannende Projekte, wie aus ursprünglichen Neubauideen jetzt Umbauideen werden. Zum Beispiel der Kennedy-Damm ändert sich, der wandelt sich und der wird vom monostrukturierten Bürocampus jetzt zu einem gemischten Bereich, wo das Wohnen auch wieder einkehrt. Was das Thema Bürogebäude in Wohnen betrifft, da hat uns die ehemalige ThyssenTrade-Zentrale ein sehr, sehr schönes Beispiel in Düsseldorf beschert mit den Living Circle. Ich glaube, das ist wirklich auch ein Modellprojekt, an dem man das Thema Umnutzung gut nachvollziehen kann und was auch ein gutes Beispiel gibt. Aber zum Beispiel auch solche Gebäude wie das Cradle, was eben von vornherein auf Wiederverwendbarkeit aller Materialien setzt. Im Hafen ist ja ein viel beachtetes Gebäude, an dem man durchaus Maß nehmen kann, wie man mit Neubau umgeht. Und ich glaube, das, was jetzt im Moment so in die Genehmigung kommt oder in die Planung, das sind alles Komplexe oder Gebäude, die in den Blick nehmen, wie kann ich zukunftsfähig werden, durch eine nachhaltige Neubebauung oder wie kann ich Neubau und Altbau mischen. Was ich auch ein tolles Projekt finde, ist der Bilker Bunker. Mhm. Also auch eine ganz besondere Nachhaltigkeitsstrategie. Also wer denkt schon, dass ein Bunker in der Stadt auf einmal zu so einem Anziehungspunkt wird, zu so einem lebendigen Anziehungspunkt. Also ich glaube, die Nachhaltigkeitsstrategien sind so vielfältig wie die Stadt selbst.
Aber das heißt, es gibt viel zu sehen in Düsseldorf, was das angeht.
Also ich glaube, dass Düsseldorf auch in der Beziehung so eine Art Innovationshotspot ist, weil das fing an mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man sich in Düsseldorf getraut hat, Hochhäuser zu bauen, dass man sich auch getraut hat, ja, ziemlich konsequent die autogerechte Stadt durchzusetzen, aber dann eben auch gesagt hat, wenn die autogerechte Stadt eben nicht mehr das Maß der Dinge ist, dann entwickelt sich so ein Köbogen 1 und 2. Und wenn man da jetzt hingeht, merkt man von der autogerechten Stadt nichts mehr, weil ganz einfach das jetzt auf einmal eine Stadt für Menschen ist.
Ja.
Und das ist Düsseldorf oder der Rheinufertunnel, den ich hier direkt vor der Tür habe, der die Menschen wieder an den Fluss bringt.
Ja.
Also alles solche Dinge funktionieren in Düsseldorf. Man traut sich das. Und das finde ich sehr spannend. Und man traut sich eben auch an einem Flughafen auf einmal ein Quartier zu entwickeln, wo Menschen arbeiten, zusammenkommen und eben auch dort nicht nur reine Wirtschaftsarchitektur erleben, sondern eben auch sein dürfen in dieser ganzen Nachhaltigkeitswelt. Und das ist schon sehr spannend.
Absolut. Da bleiben wir dran und Sie vermutlich, schätze ich mal, auch.
Ich sowieso. Ich habe da auch großen Spaß dran.
Sehr gut. Ich danke Ihnen.
Okay, ich danke Ihnen auch und das war ein sehr schöner Podcast. Vielen Dank.
So trocken ist das also alles gar nicht mit diesen rechtlichen und gesetzlichen Grundlagen. Vielmehr sorgen Sie dafür, dass die Themen der Nachhaltigkeit auch wirklich in die Umsetzung kommen. Wie genau man das in Zukunft ausgestalten sollte, da scheiden sich natürlich die Geister. Die einen wollen Dinge genauer festlegen, die anderen wünschen sich mehr Flexibilität. Das haben wir aber auch schon bei anderen Themen gehört. Was man aber definitiv sagen kann, und das haben beide meine Gäste heute auch bestätigt, das Thema ist definitiv nicht mehr wegzudenken aus der Gebäudeplanung. Und zwar bei den Bauunternehmen und bei der Politik. Wenn wir in Zukunft noch gut leben wollen in unseren Städten und Gemeinden, dann müssen wir auch allerspätestens jetzt die Stadt- und Gebäudeplanung darauf ausrichten. Aber, und das hat Frau Zuschke ja auch schon erzählt, alleine in Düsseldorf gibt es mehr als nur ein paar Orte, an denen das heute tatsächlich schon so ist. Es tut sich also was. Wenn ihr wissen wollt, wie genau das dann aussehen kann mit dem Gebäude der Zukunft, dann seid auch nächste Woche wieder dabei. Da werden wir uns nämlich wieder einen neuen Aspekt vornehmen. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal eine gute Woche. Mein Name ist Lilly Stegner. Ciao!
Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ich wage es trotzdem. Wenn ihr diesen Podcast in eurem Netzwerk weiterempfehlt, werden wir uns sehr freuen. Egal ob online oder im echten Leben. Danke!